Es gab eine Zeit in meiner Kindheit, wo ich beschloss, Romancier zu werden und ein melodramatisches Leben zu führen. Meine literarischen Träume gründeten in einer märchenhaften, kunsthandwerklichen Präzisionsarbeit, die in einem Schreibwarengeschäft in der Calle Anselmo Clavé, gleich hinter der Militärregierung, ausgestellt waren. Der Gegenstand meiner Anbetung, ein prachtvoller, mit weiß Gott wie vielen Kostbarkeiten und Schnörkeln verbrämter schwarzer Füllfederhalter, nahm im Schaufenster den Ehrenplatz ein, als wäre er eines der Kronjuwelen. Wenn mein Vater mit mir spazieren ging, gab ich keine Ruhe, bis er mit mir den Füllfederhalter anschauen kam. Eines Tages kamen wir auf die Idee, den Laden zu betreten, um uns nach dem Prachtstück zu erkundigen. Es stellte sich heraus, dass es der König der Füllfederhalter war, ein nummerierter Mont Blanc des Typs Meisterstück, der, so behauptete jedenfalls feierlich der Geschäftsführer, keinem Geringeren als Victor Hugo gehört hatte. Dieser Goldfeder sei das Manuskript der Elenden entsprungen. »Und welchen Preis hat denn dieser Born der Wunder, wenn man fragen darf?« wollte mein Vater wissen. Allein die Nennung der Summe ließ ihn erblassen. Ich aber war endgültig verzaubert. »Ein andermal vielleicht«, murmelte mein Vater. Draußen auf der Straße sagte er mit sanfter Stimme, »diese Summe könnten wir uns nicht leisten. Die Buchhandlung gebe gerade eben das Nötige für unseren Unterhalt her und um mich auf eine gute Schule zu schicken. Der Mont Blanc-Füllfederhalter des edlen Victor Hugo habe zu warten.« Ich sagte nichts, aber die Enttäuschung musste mir ins Gesicht geschrieben stehen. »Wir werden Folgendes tun«, schlug er vor. »Wenn du alt genug bist, um mit Schreiben anzufangen, kommen wir zurück und kaufen ihn. Und wenn jemand ihn vorher holt?« »Den holt keiner, glaub mir. Und sonst bitten wir Don Federico, uns einen anzufertigen. Dieser Mann hat goldene Hände.« Don Federico war der Uhrmacher des Viertels und wahrscheinlich der wohlerzogenste, höflichste Mensch der ganzen westlichen Hemisphäre. Und ein weiterer Ruf saß ihm im Nacken. Er galt seiner erotischen Vorliebe für muskulöse Jünglinge aus dem allermännlichsten Lumpenproletariat und einer gewissen Neigung, sich als Estrellita Castro zu verkleiden. Zu meinem Trost und wie mein Vater vorausgesagt hatte, lag der Mont Blanc-Füllfederhalter noch jahrelang in diesem Schaufenster, das wir gewissenhaft jeden Samstagvormittag aufsuchten.
»Er ist noch da«, sagte ich erstaunt.
»Er wartet auf dich. Er weiß, dass er eines Tages dir gehören wird und dass du mit ihm ein Meisterwerk schreiben wirst.« Zum Glück für meinen Vater verlagerten sich meine literarischen Aspirationen bald auf das Gebiet der Redekunst. Dazu trug auch die Entdeckung der mechanischen Spielzeuge und jeder Art von Blechkrimskrams bei, der auf dem Markt Los Encantes zu Preisen zu finden war, die unserer häuslichen Sparsamkeit eher angemessen waren. Die kindliche Hingabe ist unstet und launenhaft, und bald hatte ich nur noch Augen für Metallbaukästen und aufziehbare Schiffe. Ich bat meinen Vater nicht mehr, mit mir Victor Hugos Füllfederhalter anschauen zu gehen, und er erwähnte ihn auch nicht mehr. Diese Welt war für mich offenbar verschwunden, aber noch lange war das Bild, das ich von meinem Vater hatte, das eines hageren Mannes in einem alten, zu großen Anzug und mit einem Hut aus zweiter Hand. Ein Mann, der sich nicht leisten konnte, seinem Jungen einen verflixten Füllfederhalter zu kaufen, der zwar zu nichts Nütze war, ihm jedoch alles zu bedeuten schien. Als ich an jenem Abend vom Athenäum zurückkehrte, erwartete er mich im Esszimmer mit seinem immer gleichen Ausdruck von Niederlage und Sehnsucht. »Du hast bestimmt Hunger. Die Mercedes hat uns ein wenig Suppe runtergebracht, die sie für ihre Mutter gemacht hat. Dieses Mädchen ist sehr tüchtig.« Wir setzten uns an den Tisch, um die milde Gabe der Mercedes zu kosten, der Tochter der Nachbarin aus dem dritten Stock, die nach aller Meinung wohl bald Nonne oder Heilige wäre, die ich aber mehr als einmal gesehen hatte, wie sie einen Matrosen, der sie manchmal bis vors Haus begleitete und kundig befingerte, unter Küssen erstickt hatte. »Heute Abend schaust du aber grüblerisch aus«, sagte mein Vater, um ein Gespräch in Gang zu setzen. »Ich hab bloß nachgedacht.«
»Worüber denn?«
»Über den Krieg.« Mein Vater nickte düster und schlürfte schweigend seine Suppe. Als ich an diesem Sommerabend, der für mich eine Wende bedeuten sollte, durch die dunkle, tückische Barceloneser Nacht gegangen war, wollte es mir nicht gelingen, Claras Erzählung über das Verschwinden ihres Vaters aus den Gedanken zu verscheuchen. In meiner Welt war der Tod eine anonyme, unverständliche Hand,
Ein Hausierer, der Mütter, Bettler oder 90-jährige Nachbarn mit sich nahm, als wäre es eine Lotterie der Hölle. Die Vorstellung, der Tod könnte neben mir einhergehen, mit einem Menschengesicht und hassvergiftetem Herzen, in Uniform oder Mantel. Er könnte vor dem Kino Schlange stehen, in Kneipen lachen oder vormittags mit seinen Kindern im Park spazieren gehen, um nachmittags jemanden in den Verliesen des Kastells des Montjuic oder in einem namenlosen Massengrab ohne zeremoniell verschwinden zu lassen, das wollte mir nicht in den Kopf. Als ich immer weiter darüber nachdachte, kam ich auf den Gedanken, vielleicht sei diese Welt, die ich für selbstverständlich nahm, nichts weiter als eine Kulisse aus Pappmaché. Im Krieg, stimmt es, dass man da Leute ins Kastell des Montjuic gebracht hat, die man dann nie mehr sah? In aller Ruhe führte mein Vater den Löffel zum Mund und schaute mich lange an. In Zeiten des Krieges geschieht vieles, was schwer zu erklären ist, Daniel. Oft weiß auch ich nicht, was es wirklich zu bedeuten hat. Manchmal lässt man die Dinge besser, wie sie sind. Kurz danach stand mein Vater auf und zog sich in sein Zimmer zurück. Ich ging zum Balkon und lehnte mich hinaus, bis ich den dunstigen Schein sah, den die Straßenlaternen in der Puerta de Ángel aussandten. Die Gestalt hob sich von einem Stück Schatten ab, das reglos auf dem Straßenpflaster lag. Das schwache, rötliche Glimmen einer Zigarettenglut spiegelte sich in ihren Augen. Sie war dunkel gekleidet, eine Hand steckte tief in der Jackentasche, die andere führte die Zigarette, die eine blaue Rauchwebe um ihr Profil spann. Sie beobachtete mich schweigend, das Gesicht verborgen. Nachlässig rauchend blieb sie fast eine Minute dort stehen, den Blick fest auf meinen geheftet. Dann, als es von der Kathedrale Mitternacht schlug, nickte die Gestalt einen leichten Gruß, hinter dem ich ein Lächeln erahnte. Ich hätte den Gruß erwidern wollen, aber ich war wie gelähmt. Die Gestalt wandte sich ab und ich sah sie mit leichtem Hinken davongehen. An jedem anderen Abend hätte ich kaum auf einen solchen Fremden geachtet, aber so wie ich ihn im Dunst verschwinden sah, spürte ich kalten Schweiß auf der Stirn und hatte Atemnot. In der Schatten des Windes hatte ich eine Szene gelesen, die der eben erlebten haargenau glich. Im Roman trat der Protagonist Mitternacht für Mitternacht auf den Balkon hinaus und stellte fest, dass ihn aus dem Schatten heraus ein Fremder beobachtete und dabei nachlässig rauchte. Immer blieb sein Gesicht in der Dunkelheit verborgen und nur seine glühenden Augen deuteten sich in der Nacht an. Die rechte Hand tief in der Tasche eines schwarzen Jacketts vergraben, blieb der Fremde dort stehen, um dann davon zu hinken. In der Szene, die ich eben erlebt hatte, war dieser Fremde vielleicht irgendein Nachtschwärmer, eine gesichtslose und belanglose Gestalt. In Karaks Roman war der Fremde der Teufel. Ein tiefer Vergessensschlaf und die Aussicht, an diesem Abend Clara wiederzusehen, brachten mich zur Überzeugung, dass die Vision nichts weiter zu bedeuten hatte. Punkt 7 Uhr erschien ich in meiner festlichsten Gewandung und umduftet vom Varon Dandy Kölnisch meines Vaters in Don Gustavo Barcelos Wohnung. Ein uniformiertes Dienstmädchen mit Haube und leicht legionärshaftem Ausdruck öffnete mir die Tür und machte dabei einen theatralischen Knicks. »Sie sind bestimmt der junge Herr Daniel«, sagte sie. »Ich bin die Bernarda, um Ihnen zu dienen.«